Bevor es losgeht, ein Hinweis. Dieser Podcast enthält Erzählungen von Leid, Erfahrungen mit dem Tod und Erlebnissen von grauenhafter Zerstörung. Diese Themen können vor allem bei Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen negative Emotionen hervorrufen.
Ich denke jetzt im Nachhinein, dass mein Vater sehr genau wusste, warum er nicht auf die mittlere Straße gegangen ist, weil das einfach Asphalt war. Und da blieben die Leute stecken und brannten ab wie eine Fackel.
Die Brandnacht 1944. Darmstadt in Flammen.
Ohrenbetäubend war der Lärm, den die Menschen in den Kellern Darmstadts in der Nacht zum 12. September 1944 ertragen mussten. Die unzähligen Bombeneinschläge ließen den Putz von den Decken rieseln. Die Kinder, Frauen und Männer mussten die Zerstörung ihrer Stadt hilflos über sich ergehen lassen. Viele weinten oder beteten. Das haben uns die Zeitzeugen dieser Nacht in der ersten Folge dieses Podcasts erzählt. 80 Jahre ist das her, doch sie können sich noch so gut daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. So tief haben sich die Erlebnisse bei ihnen eingebrannt. In dieser Folge sprechen wir, Julia Kühert und Lars Leitsch, mit Ihnen darüber, wie Ihnen die Flucht aus den Kellern durch den Feuersturm gelang und was Sie dabei Schreckliches erlebt und gesehen haben. Als erstes erzählt Hels Kussmann seine Geschichte weiter. Damals noch 5 Jahre alt, sitzt er mit seiner Mutter im Keller, während sie sich über ihn beugt, um ihn zu schützen. Dann wurde klar, sie müssen raus aus dem Keller und sich einen Weg durch die Flammen bahnen.
Dann, wie es also wirklich gekracht hat, sagte unser Hausherr, wir müssen alle raus, es darf keiner hier bleiben. Sonst kommen wir überhaupt nicht mehr raus. Und dann hat er die Haustüren gemacht und es war schon so ein Luftzug, so stark, dass man sich gegen die Tür stemmen musste, damit wir es offen halten konnten. Und dann, wie wir alle draußen waren, da war so hinten ein Hof. Und da war die Waschküche getrennt vom Wohnhaus. Die Waschküche mit einem großen Kupferketzel, weit wasservoll und mit Koltern, mit Decken, die schon nass waren und da lagen, die mussten wir uns nur noch umlegen.
Diese in Wasser getränkten Decken, von denen Hels Kussmann spricht, kommen in vielen der Zeitzeugenberichte vor. Sie lagen meist schon vorbereitet in den Luftschutzkellern, damit sich die Menschen vor Verbrennungen auf der Flucht draußen schützen konnten. Hels Kussmann, seine Mutter und Nachbarn haben sich diese Decken also übergeworfen und mussten sich nun einen Weg aus dem Chaos suchen, das vor ihnen lag. Denn auf die Heidelberger Straße, wo gegenüber eine Kaserne war, konnten sie inzwischen nicht mehr. Dort waren Pferde ausgebrochen, ein Durchkommen war nicht möglich. Deswegen war etwas weiter entfernt der Hof der Berufsschule, auf der anderen Seite des Hauses das Ziel. Doch um das zu erreichen, mussten ein paar Hindernisse überwunden werden.
Und jetzt sind wir erst einmal an den Kupferkessel und haben uns nass gemacht. Dann sind wir geklettert auf die Dächer von den Garagen, bis wir an dem Schulhof waren. Und da saßen unten, es war ein kleiner Baum, saßen noch Leute, jawohl, wollt ihr denn kommen, setzt uns euch zu uns. Nicht? Und hat uns gesagt, nein, das dürfen wir nicht, wir müssen weiter hier raus. War auch gut so. Dann waren wir oben auf einer Stauer, jetzt müssten wir in den Schulhof. Da standen unten, 3 Meter tiefer, Soldaten mit einem Sprungtuch. Und wir mussten dann darunter springen. Und ich mit meinen 5 Jahren bin auch gesprungen. Dann sind wir da rausgeklettert. Und dann sind wir, die Schule brannte schon und hatte diese Durchfahrt. Und in dieser Durchfahrt sind die Balken schon runtergefallen und kreuz und quer. Aber wir mussten da durch. Wir sind also durch die brennenden Balken rausgelaufen. Und dann, wie wir draußen waren in der Hermannstraße, dann in den Prinz-Emil-Garten. Und im Prinz-Emil-Garten hatte man eine künstliche, wie fast Schwimmbad gemacht. Das war zur Löschung, also das war eigentlich ein Löschteich. Da saßen dann überall die Leute von der Nachbarschaft. Da haben wir uns auch hingesetzt, bis auf einmal meine Mutter Schmerzen spürt hat am Bein. Und da kam ein Soldat an seiner Täter, glaube ich sogar, und hat sich das angeguckt und hat gesagt, sie müssen sofort ins Krankenhaus. Und später habe ich erfahren, dass das eine Brandbombe war, die bei uns ins Kellerfenster geflogen ist. Und er ist phosphorisiert. Und meine Mutter hat, währenddem die sie über mich gebeugt hat, in der Wade da etwas abgekriegt. Und da bin ich mitgefahren. Und dann hat sie gesagt, du setzt dich auf diese Treppe und bleibst sitzen, bis ich wiederkomme. Und ich habe mich auf die Bank gesetzt. Dann die ganze Nacht, die ganze Zeit, habe ich all die Schreie, die ich wegen Schmerzen weitergetragen, als verletzte Leute. Ich höre das jetzt noch in meinen Ohren, wie das da so zuging.
Heinz Kussmann hat es geschafft. Er konnte sich retten und kam, während seine Mutter im Krankenhaus war, bei Verwandten in Seckmauern im Odenwaldkreis unter. Irene Holstein war damals 9 Jahre alt. Sie hat die Brandnacht aus einer anderen Perspektive erlebt. Denn sie wurde noch vor dem 11. September nach Grasellenbach im Landkreis Bergstraße evakuiert. Mit dabei waren ihre Schwester und die Mutter. Ein Glück für sie, denn so konnte sie den Bomben entkommen. Spurlos ging die Nacht aber nicht an ihr vorbei. Schließlich waren ihre Freunde noch in Darmstadt.
Der Angriff war, glaube ich, so gegen 12. Normalerweise musste sie um die Zeit längst im Bett sein, aber weil die Oma da war. Also jedenfalls, irgendwie hat's geklingelt bei uns. Kommt mal schnell runter auf die Straße. Meine Mutter hat mittlerweile auch eine gute Freundin dort. Und wir sind auf die Straße gegangen. Und ich erinnere mich noch, wenn ich begabt wäre, könnte ich das malen. Diesen blutroten Himmel. Und da liegen 30 Kilometer zwischen Grasellenbach und hier. Und die Bauern haben gesagt, Darmstadt brennt. Wir haben halt dicht gedrängt, da alle gestanden. Aus jedem Haus waren meistens Frauen. Die Männer waren ja im Krieg oder es waren nur noch die Opas. Und ja, es ist halt diskutiert worden. Und wir waren natürlich heilfroh, dass die Oma da war. Ob das Haus jetzt zerbombt war, hätte es auch eine Lösung gegeben, ne? Aber die Hauptsache, sie war da. Es war ja auch ein riesen Feuersturm. Man hat ja Buchseiten von der Landes- und Hochschulbibliothek in Gernsheim gefunden.
Diese Papierstreifen in der Luft wurden sogar noch weiter weg in Berfelden gesichtet. In seinem Beitrag zur Chronik der Oberzehnt schreibt Wilfried Michel aus Berfelden, wie er den Bombenangriff erlebte. Das wollen wir an dieser Stelle vorlesen.
Es war der 11. September 1944. Gegen Mitternacht wieder einmal Fliegeralarm. Bei uns blieb es verhältnismäßig ruhig. Als dann Entwarnung kam, gingen wir nach draußen, um Umschau zu halten. In Nord-Nordost-Richtung, links vom Mümlingtal, war der Himmel rot verfärbt. Diesmal hat es Darmstadt getroffen, stellte Mutter betrübt fest. So nah und so massiv war noch kein Angriff gewesen. Am nächsten Tag sahen wir einige verkohlte Papierstreifen in der Luft flattern. Das Papier war durch die enorme Hitze in Darmstadt hoch in die Luft getragen worden. Ein leichter nördlicher Wind wehte es dann mehr als 50 Kilometer bis hierher in den Odenwald. Das Ausmaß dieses Angriffs erfuhr man erst viel später. 220 englische Bomber hatten gegen 24 Uhr 280.000 Bomben auf die Stadt geworfen. Neben unzähligen zerstörten Gebäuden fanden auch 12.300 Menschen den Tod. Auch Mamas Patenkind Trude starb dabei an den Folgen einer Rauchvergiftung.
Was bei den Berichten der Zeitzeugen, die die Brandnacht von außerhalb gesehen haben, immer wieder auffällt, ist der rote Himmel über der Stadt. Dieser war bis nach Mainz, Aschaffenburg und Friedberg und sogar bis in den Odenwald zu sehen. Die Ursache dafür war ein sogenannter Feuersturm, der nach den Bombenangriffen in der Stadt über die Häuser fegte. Etwa eine Stunde nach Angriffsbeginn, also ungefähr um 1 Uhr nachts, entwickelten sich tausende Einzelbrände in den Häusern zu dem Feuersturm. Dabei heizte sich die Innenstadt wie ein Ofen auf. Die heiße Luft wurde in hoher Geschwindigkeit nach oben wie in einem Kamin ausgestoßen. Der Sauerstoff am Boden wurde dabei wie in einem Sog mit nach oben gesaugt. Im Zentrum dieses Feuersturms wurden Temperaturen von über 1000 Grad erreicht. Das Feuer verbrauchte den restlichen, noch am Boden verbliebenen Sauerstoff. Viele Menschen erstickten deshalb in ihren noch intakten Luftschutzkellern. Sie sind nach Angriffsende dort geblieben, weil sie sich in den geschützten Räumen sicher fühlten. Einige, die ihre Keller verließen, als der Feuersturm schon wütete, wurden durch den gewaltigen Sog in die Flammen gerissen und verbrannten bis zur Unkenntlichkeit. Von ihnen blieb nur Staub oder allenfalls eine kleine Mumienpuppe zurück.
Eine Überlebenschance hatten nur diejenigen, die rechtzeitig ihre Keller verlassen hatten. So wie Renate Stüwe. Sie hat die Nacht im Keller in der Elisabethenstraße 30 verbracht. Die damals 6-Jährige ist mit ihrer Familie geflohen und so nicht im Keller erstickt.
Wir hatten einen Hund, das war für mich sehr wichtig, einen Dackel, der während des Angriffs dann sich losgerissen hat und in die Flammen gerannt ist. Der ist damals umgekommen, aber es war von unserer Familie zum Glück der einzige Todesfall. Naja, also der Angriff war ja nun plötzlich und kurz, 20 Minuten. Und ich kann mich nur erinnern, dass irgendwann, ja nach dieser Zeit etwa, ging mein Vater mal raus aus dem Keller, nur direkt vor die Tür und kam wieder rein in den Keller und sagte, wir müssen weg, wir müssen raus. Und was man da hört, sind keine Bomben mehr. Und da ist die ganze Gemeinschaft vom Keller, ist ihm gefolgt. Es war halt der einzige Mann, war ja sonst keiner da. Und der hat dann sozusagen so ein bisschen die Führung übernommen von den Leuten, die da noch drin waren. Und hat uns, wie gesagt, dann zur Wilhelminenstraße und diesen Buckel hochgeführt. Warum, was ihn da geleitet hat, um da hochzugehen, weiß ich nicht. Auf dem Weg den Wilhelminenbuckel rauf habe ich wirklich Angst gehabt. Und zwar nicht vor den Bomben oder vor dem Feuer oder irgendwas, sondern da hatte ich Angst, weil ich, und das war für mich was ganz Schreckliches, als kleines Schulmädchen war ich ja nun schon, ne, in die Hose gemacht zu haben. Und das habe ich meiner Mama dann gebeichtet, gesagt, du, ich habe die Hose. Und dann sagt sie, um Gottes Willen, das macht doch gar nichts. Also sie hat sofort, also mich getröstet, das wäre völlig egal jetzt und so. Ich hatte immer eine Decke über. War keine bestimmte Decke, irgendwo haben wir wahrscheinlich drauf gesessen, im Keller oder irgendwas, hat sie die mitgenommen und hat die über mich gestülpt. Und das ist noch so geblieben bis zum Hauptbahnhof dann am nächsten Morgen und hat immer abgeklopft, damit die Funken weggingen davon, ne? Dafür gesorgt, dass ich nicht anfing zu brennen. Und das wusste ich. Und wie gesagt, sie hat sich permanent um mich gekümmert. Wir sind auch nicht auf der Straße gelaufen. Ich weiß, dass wir auf dem Bürgersteig trotz allem, obwohl da die Häuser direkt daneben auch einstürzten und so weiter. Das war natürlich eine Riesengefahr. Sie konnten also permanent irgendeine Mauer auf den Kopf kriegen oder so. Ich denke jetzt im Nachhinein, dass mein Vater sehr genau wusste, warum er nicht auf die mittlere Straße gegangen ist, weil das einfach Asphalt war. Und da blieben die Leute stecken und brannten ab wie eine Fackel. Auf dem Marienplatz, nachdem wir da in diesen Bombentrichter gelandet waren und da ruhig saßen und so weiter, da haben wir ja die ganze Nacht verbracht. Und da hatten wir auch gar nichts. Wir hatten also weder was zu essen noch zu trinken und wir saßen da einfach nur und haben gehofft, dass diese Bombe nicht mehr losging. Also das war schon eine Angst, das weiß ich. Gegen Morgen, wie es dann so dämmerte, ist mein Vater allein zurückgegangen zu unserem Haus. Ich weiß nur, wie er da wiederkam und da hat er geweint wie ein Kind und sagte nur, die Leichen, die Leichen. Er war also völlig, völlig fertig und er sagte, es ist alles weg.
Das war die zweite Folge von Die Brandnacht, in der uns die Zeitzeugen von den Schrecken des Feuersturms und ihrer Flucht vor den Flammen erzählt haben. In der nächsten Folge nehmen sie uns mit zum Tag nach den Bombenangriffen. Was Sie am nächsten Morgen sahen, haben Sie uns erzählt.
Die Brandnacht ist eine Produktion von VRM und Darmstädter Echo. Redaktion Julia Kühhirt und Lars Leitsch. Produktion Mike Dornhöfer. Für Rückfragen, Anregungen oder Kritik schreibt uns doch gerne eine Mail an audio@vrm.de. Im Medienbereich unter echo-online.de findet ihr noch weitere spannende Podcasts, Videos und Livestreams. Schaut gerne vorbei.